Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wenn Menschen auf der Nord- oder Ostsee in Not geraten, wenn Boote kentern, Menschen über Bord gehen oder Schiffe havarieren, dann gibt es eine Organisation, die rund um die Uhr bereitsteht. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Seit mehr als 160 Jahren retten ihre Besatzungen Menschen aus Seenot, oft bei Sturm, bei Dunkelheit und unter Bedingungen, bei denen andere lieber festen Boden unter den Füßen hätten. Mein heutiger Gast kennt die Geschichten hinter den Einsätzen bestens. Die Technik der Seenotrettungskreuzer und vor allem die Menschen, die freiwillig und hauptamtlich ihr Leben einsetzen, um andere zu retten. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Christian Stippeldey.
Moin aus Bremen.
Ich grüße Sie. Ja, ich freue mich, dass Sie mein Gast sind. Sie haben viel zu tun. Sie sind in vielen Terminen, glaube ich, eingebunden. Sie haben einen sehr, sehr spannenden Job, lieber Herr Stippeldey.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, ja, wie gesagt. Also es ist eine große Ehre, dass Sie bei mir sind. Sie machen das, glaube ich, schon sehr lange und Sie können auch viel über Ihren Beruf bei mir loswerden und erzählen. Aber was mich als allererstes interessieren würde, was geht Ihnen denn heute noch durch den Kopf, wenn nachts Ihr Telefon klingelt und ein Seenotfall gemeldet wird?
Eigentlich gar nicht so viel, denn je mehr Gedanken man sich macht, die Realität zeigt dann doch, dass die immer anders aussieht. Es gibt kein Muster für Alarmierungen bei den Seenotrettern. Es gibt ungezählte Gründe, um nach unserer Hilfe zu rufen. Und jeder Seenotfall ist anders. Man kann also nicht sagen, das läuft nach Schema F, das läuft nach Lehrbuch ab. Selbst wenn man eine erste Vorstellung davon hat, um was es da draußen gerade gehen könnte. Wenn die Kollegen dann rausfahren und vor Ort sind, dann sehen sie meistens erst wirklich, was erforderlich ist.
Ja, ich kann mir das, glaube ich, nur ansatzweise vorstellen, auch nach diesen vielen Jahren, dass da auch eine Alarmierung etwas Besonderes ist nach wie vor. Man weiß ja auch nie, was die Besatzungen erwartet. Möchten Sie uns bitte mal so ein bisschen abholen zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger? Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Wie sind Sie aufgestellt? Wie arbeiten Sie? Wie viele ehrenamtlich Tätige?
Die DGZRS ist 161 Jahre alt, ist heutzutage rund 2000 Mal auf Nord- und Ostsee jedes Jahr im Einsatz. Sie ist zuständig für Suche und Rettung, also für diesen maritimen Such- und Rettungsdienst, den SAR-Dienst, Search and Rescue, Suche und Rettung. So steht es auch in großen Buchstaben am Bug aller unserer Schiffe. Das haben vielleicht viele, die uns jetzt zuhören, auch schon mal gesehen. Mhm. Und all das, was auf See passieren kann, was man sich nur vorstellen kann und ein Grund sein kann, um nach den Seenotrettern zu rufen, das kann auch ein Grund für unseren Einsatz sein. Das Besondere ist, dass wir freiwillig unabhängig spendenfinanziert unterwegs sind und das eben schon mehr als 16 Jahrzehnte. Diese Freiwilligkeit, die allseitige Freiwilligkeit, die ist prägend für unsere Arbeit. Also die freiwillige Einsatzbereitschaft der Besatzungen auf See genauso wie die freiwillige Finanzierung durch ganz viele Menschen im ganzen Land. Denn wir verzichten ganz bewusst auf jegliche staatlich-öffentliche Mittel und finanzieren unsere gesamte Arbeit, so wie vor 160 Jahren auch heute, ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen.
Ja, nun verbinden ja viele Menschen eine Rettung auf hoher See mit, ich nenne das jetzt mal, dramatischen Filmen, Blockbustern. Wie nah ist denn die Realität daran?
Ja, Filme sind natürlich immer eskapistisch, aber es kann auch auf See schnell dramatisch werden. Vielleicht kann man so eine Grundregel sagen, auf See kann man, wenn man ein kleines Problem hat, nicht mal eben rechts ranfahren, wie man das vielleicht aus dem Straßenverkehr kennt. Also auch ein kleines technisches Problem kann auf See schnell zu einer gefährlichen Notlage werden, zu einer lebensgefährlichen Lage möglicherweise. Wenn zu einem technischen Problem andere Dinge hinzukommen, sich das Wetter verschlechtert, plötzlich ein Wassereinbruch herrscht oder jemand beim Versuch, ein technisches Problem zu beheben, über Bord geht, so wie Sie es gerade einleitend gesagt haben, dann wird schnell lebensgefährlich auf See. Und die Bedingungen auf See, die sind sehr herausfordernd. Man hat es mit schwankendem Untergrund zu tun, man hat es mit wechselnden Wetterbedingungen zu tun, man hat es mit stark tidenabhängigen Gebieten zu tun. Man kann also nicht geradeaus fahren, so wie das vielleicht im Autoatlas aussieht, sondern muss oft weite Wege fahren, um überhaupt dort anzukommen, wo man hinkommen will. Es gibt also keine Hilfsfristen auf See, so wie man sagt. Wie man das aus dem Rettungsdienst an Land kennt, wer wollte die auch definieren? Und da schließt sich der Kreis zu der Eingangsfrage von eben. Jeder Einsatz ist eben anders.
Ja, es wird nicht langweilig. Das ist zwar einerseits gut, aber eben die Nordsee zählt ja auch zu den anspruchsvollsten Seegebieten Europas.
Und die Ostsee auch.
Die Ostsee, ja, ich denke mir,
zu unterschätzen.
Sturmfluten, schnell wachsende oder schnell wechselnde Wetterlagen, die erhöhen dann das Risiko auch erheblich. Welche Eigenschaften braucht denn ein guter Seenotretter?
Ja, vor allem die Einsatzbereitschaft, tatsächlich auch bei jedem Wetter rauszufahren, wenn andere reinkommen, also wenn andere den schützenden Hafen anlaufen, dann in den Einsatz zu fahren. Mit einem gewissen Respekt vor den Naturgewalten, sicherlich nicht mit Angst, Angst wäre ein schlechter Ratgeber, aber der Respekt vor der See, der fährt immer mit. Und das gilt für unsere wenigen Festangestellten, 180 an der Zahl, genauso wie für die mehr als 800 freiwilligen Seenotretter, die wir haben. Die sind alle gleich professionell unterwegs und ausgebildet, nur die allermeisten machen das eben neben ihrem Hauptberuf im Ehrenamt.
Und die Ausbildung umfasst zahlreiche praktische, theoretische Inhalte. Möchten Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen, Herr Stiepeldey, was die Ausbildung angeht? Wie läuft das ab?
Seenotrettung ist grundsätzlich Teamarbeit, muss man sagen. Also alleine kann auf See niemand etwas ausrichten. Das wissen Seeleute und das wissen natürlich auch Seenotretter. Das heißt, man muss zusammenarbeiten und man ist auf engstem Raum auf sich gestellt, auf das Team angewiesen, oft über Stunden. Einsätze auf See dauern in der Regel deutlich länger als Einsätze im Rettungsdienst an Land. Das heißt, diese Grundvoraussetzung, zusammenzuarbeiten und auch längere Zeit auf engem Raum zusammenzuleben, auf den nächsten Einsatz zu warten und dabei ja nicht Däumchen zu drehen, sondern zu warten, die Technik zu warten, also Wartungsaufgaben wahrzunehmen, damit eben alles im Einsatz immer perfekt funktioniert und man sich auf die Technik verlassen kann. Die Technik, die einem hilft, das zweifellos immer vorhandene Risiko so gering wie möglich zu halten. Das sind Eigenschaften, die man braucht. Die Teamfähigkeit ist, glaube ich, die größte Eigenschaft und natürlich die Bereitschaft, immer da zu sein. Es gibt niemanden, keine staatliche Stelle, die irgendjemanden hier in Deutschland in den Einsatz auf See hinaus befehlen würde. Ich sagte ja schon, die allseitige Freiwilligkeit ist prägend für unsere Arbeit. Andererseits ist mir kein Fall bekannt, in dem mal ein Seenotretter zu Hause geblieben wäre. Aber es bleibt immer eine freiwillige Angelegenheit, auch für unsere wenigen Festangestellten.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass auch Besonnenheit eine große und wichtige Rolle dabei spielt.
Ja, das meinte ich eben so mit dem Respekt vor den Naturgewalten. Also sicherlich nicht wie so ein Superman-Mann zu denken, ich habe so ein tolles Schiff, mir kann nichts passieren. Das wäre sicherlich die falsche Herangehensweise. Unsere Schiffe sind äußerst seetüchtig. Wir bauen sie mit Spezialwerften nach unseren eigenen Vorstellungen und den Erfahrungen unserer Seeleute. Es sind perfekte Schiffe, kann man schon sagen, die sie natürlich immer noch wieder weiter verbessert werden können. Aus jedem Einsatz bringt man auch Erfahrungen mit und in die Entwicklung neuer Spezialschiffe fließt neues Wissen ein. Aber man muss immer sagen, diese Besonnenheit, wie Sie es genannt haben, ja, im Prinzip immer sich auch der eigenen geringen Größe angesichts der riesigen Weite des Meeres bewusst zu sein, da spielt das schon mit rein, ja.
Ja, ich hatte mir bei der Vorbereitung der heutigen Folge Ihren Jahresbericht, ich glaube, das heißt so, für 2025 kann das ja nur sein.
Genau, unser Jahrbuch 2026 heißt es tatsächlich mit dem Bericht über die Arbeit im vergangenen Jahr.
Das ich sehr, sehr spannend und informativ fand, genau. Und da gibt es ein Vorwort des ehrenamtlichen Vorstandes von Ingo Kramer und Lars Carstensen. Und die beiden Herren schreiben hier, die Seenotretter stehen für gemeinschaftliches, selbstloses Engagement und uneigennütziges Handeln auf See wie an Land. Das stimmt natürlich. Was ich aber noch spannender fand, in anderer Angelegenheit, das ist ein Absatz, zwei Absätze weiter, die Bedeutung der Meere für unser tägliches Leben ist enorm. Der Welthandel wird zu mehr als 90% über See abgewickelt. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Ja, man könnte es plakativ so sagen, man kommt schon mit dem Meer in Kontakt, wenn man in Süddeutschland in den Supermarkt geht und Bananen kauft. Also wir alle sind in unserem täglichen Leben davon abhängig, dass Deutschland eine maritime Nation ist. Viele Menschen im Binnenland stehen vielleicht eher mit dem Rücken zur Nord- und Ostsee, aber viele Menschen sind sich dessen auch bewusst. Eigentlich immer mehr Menschen. Wir haben es alle in der Pandemie gemerkt, als das Klopapier alle war, ne? Wie sehr wir von diesen Nachschubwegen abhängig sind, die eben tatsächlich weltweit zu 90% über See abgewickelt werden. Das heißt, unser aller Leben ist auch davon abhängig, dass diejenigen, die beinahe zu jedem Wetter da draußen unterwegs sein müssen, um ihr Geld zu verdienen und um die Versorgungssicherheit unseres Landes zu gewährleisten, dass denen geholfen wird. Und dafür sind die Seenotretter da. Vielfach eben für die Berufsschifffahrt, natürlich genauso auch für den Wassersport. Wir sind eben ein umfänglicher Rettungsdienst, keine Hilfsorganisation, sondern zuständig für diese hoheitliche Aufgabe. Unser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, hat den Seenotrettern diese hoheitliche Aufgabe verbindlich übertragen. Und damit sind wir natürlich auch ja in so einer Art Garantenpflicht für jeden, der da draußen um Hilfe ruft, da zu sein.
Und dafür kann man Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen auch nur danken für dieses Engagement, für diesen Einsatz. Das vorab. Was war denn die Geschichte eines Geretteten, die Sie besonders bewegt hat? Ist Ihnen da etwas in Erinnerung geblieben, über das Sie jetzt auch nach all den Jahren vielleicht gerne oder auch vielleicht etwas bewegter sprechen?
Die große Gedankbarkeit der Geretteten, das berichten auch unsere Besatzung immer wieder, die bleibt schon hängen. Das ist nicht in jedem Fall so, weil Seeleute, die weltweit unterwegs sind, die sind dann auch morgen wieder aus den Augen und aus dem Sinn und die sieht man ja meist nicht wieder. Seefahrt ist international, das war schon immer so. Aber es gibt auch Menschen, die feiern ihren zweiten Geburtstag jedes Jahr und kommen noch auf Station und bringen jedes Jahr einen gebackenen, selbstgebackenen Kuchen mit. Und die Dankbarkeit gegenüber ihren Rettern ist sehr groß. Besondere Einsätze gibt es natürlich auch zahlreiche. Das würde unsere Zeit jetzt hier mehr als sprengen. Aber ganz besonders sind natürlich Momente mit Kindern an Bord. Es gibt auch Geburten an Bord unserer Rettungseinheiten, immer wieder vorgekommen. Ich sag mal so in den letzten 70 Jahren etwa 15, 16, 17 Geburten bei uns an Bord gewesen. Mhm. Das sind natürlich auch dann Menschen, wenn die groß werden, die den Seenotrettern auf ganz besondere Weise verbunden sind, weil sie einen ganz außergewöhnlichen Geburtsort haben, der manchmal nur in Länge und Breite notiert ist oder mit dem Namen eines Seenotrettungskreuzers. Ja, und am anderen Ende stehen kuriose Einsätze. Es muss nicht immer mit Schiffen zu tun haben, was die Seenotretter tun. Wir haben auch schon mal einen Heißluftballon vor einer Notwasserung bewahrt, indem wir ihn rechtzeitig an eine lange Leine genommen und wieder über Land geschleppt haben.
Wahnsinn. Das ist ja schon eine Geschichte, die auch hängen bleibt. Viele Gerettete bleiben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lebenslang verbunden. Auch das hatte ich gelesen. Die werden später selbst Förderer oder auch Ehrenamtliche. Das heißt, man möchte dann auch wieder etwas zurückgeben für diesen zweiten Geburtstag, wie Sie ihn genannt haben.
Ja, auch das erleben wir, wenngleich man das ein bisschen relativieren muss. Die meisten Menschen, die regelmäßig für die Seenotretter spenden, haben eigentlich wenig mit dem Meer zu tun, haben eine große maritime Affinität, leben im Binnenland, sind vielleicht ein-, zweimal im Jahr an der Küste, sind fasziniert von der maritimen Welt und haben in unserer Organisation vielleicht etwas gefunden, was ihnen imponiert und engagieren sich deshalb regelmäßig finanziell für die Seenotretter. Und das ist das Allerwichtigste für unsere Arbeit, neue regelmäßige Spenderinnen und Spender zu gewinnen. Denn dadurch, dass wir ja nicht erst anfangen, um Spenden zu bitten, wenn irgendetwas passiert ist, wie nach einer Hungersnot oder Naturkatastrophe, so wie andere gemeinnützige Organisationen das machen, dadurch, dass wir ein hoheitlich zuständiger Rettungsdienst sind, der ständig für den Tag X vorbereitet sein muss, haben wir natürlich laufende Kosten. Und diese Planbarkeit, die ein Rettungsdienst braucht, die ermöglichen uns eben ausschließlich die regelmäßigen Spenderinnen und Spender, sodass wir mit diesen regelmäßigen Spenden eben auch in die Zukunft schauen können. Wir wissen ja beispielsweise, wann wir ein neues Schiff brauchen, wie lange es im Dienst bleibt, wie wir unsere Flotte modernisieren müssen, um immer wieder auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren.
Ja, und diese Herausforderungen, die sind vielfältig. Wann wird denn aus einem normalen Bootsausflug plötzlich eine lebensgefährliche Situation? Was sind so die Ursachen, die man oft unterschätzt?
Die Seenotretter sind ja da draußen unterwegs ohne Ansehen der Person und Ursache. Das heißt, wir fragen gar nicht danach, wie ein Notfall geschehen ist. Und aus der Frage spricht ja auch so ein bisschen gleich so ein bisschen der Blick auf den Wassersport raus. Den Blick möchte ich eigentlich ein bisschen da weglenken, denn ich sagte ja eben schon, wir sind oftmals für die Berufsschifffahrt unterwegs. Und wo Menschen arbeiten und sich Menschen bewegen, da passiert naturgemäß auch etwas. Das ist ja an Land ganz genauso. Und da jetzt eine Ursachenfrage zu stellen, das würde kein Rettungsdienst tun. Ein Rettungsdienst, der an Land kommt zu einem Herzinfarkt, der fragt ja auch nicht, ob man sich falsch ernährt hat oder ob man zu wenig Sport getrieben hat als erstes, sondern zuerst mal wird gerettet und alles Weitere bespricht man nachher mit dem Hausarzt. Und wenn auf See eine Ursache ermittelt werden muss, dann ist das Behördensache, aber nicht die Sache der Seenotretter. Das heißt, wir führen gar keine Statistik darüber, aus welchen Gründen Menschen bei uns um Hilfe rufen. Natürlich wissen wir, was unsere Einsatzlagen betrifft und was auch die größten Herausforderungen für die Seenotretter sind. Und das ist ein bisschen so wie bei der Feuerwehr. Das Haus in Vollbrand ist selten. Die eigentliche Seenot, der Mensch, der im Wasser treibt oder das eigene Schiff verlassen muss oder über Bord geht bei einem großen Berufsschiff, ist auch selten. Aber das sind die Situationen, für die Feuerwehrleute auf der einen Seite und Seenotretter auf der anderen Seite trainieren müssen. Und die technische Hilfeleistung und die Katze auf dem Baum, die ist bei der Feuerwehr häufig und die technische Hilfeleistung, die ist auch auf See häufig. Also durch gute technische Möglichkeiten haben wir heute natürlich auch oftmals die Chance, echte Seenot im Vorfeld durch frühzeitiges Eingreifen zu verhindern.
Das haben Sie super erklärt. Ich hatte mit einigen Freunden natürlich auch im Vorfeld gesprochen und Sie so ein bisschen gefragt, wie würden Sie das einschätzen als Laien, als jemand, der jetzt nicht in diesem Thema steckt? Und dann wurden immer wieder Themen genannt, mögliche Ursachen wie eine fehlende Sicherheitsausrüstung oder eben technische Defekte. Großer Teil der Einsätze entsteht vielleicht auch durch Maschinenprobleme, durch Navigationsfehler und eben medizinische Notfälle an Bord. Aber ich verstehe Sie richtig, das alles interessiert in Anführungszeichen Ihre Kolleginnen und Kollegen erstmal nicht primär.
Richtig verstanden. Und das betrifft auch Berufsseeleute wie Wassersportler gleichermaßen. Wo Menschen unterwegs sind, werden auch Fehler gemacht, ohne dass wir das nachhalten. Also das ist tatsächlich ja überall so, dass das passieren kann, solange sich Menschen bewegen. Aber wir bewerten das nicht. Wir laufen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf Nord- und Ostsee herum, sondern wir fahren raus und helfen.
Die Natur ist ja sehr schön. Also ich bin jetzt auf der Nordsee unterwegs, auf der Ostsee. Gibt es dort Momente, die Sie selbst auch schon so wahrgenommen haben, der absoluten Schönheit, nenne ich sie jetzt mal? Also oder anders gefragt, vielleicht berichten auch viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen von besonderen Naturerlebnissen während Ihrer Einsätze.
Ja, und auch von besonderen Begebenheiten und Momenten des Dankes. Also wenn Sie beispielsweise einen Fischkutter nehmen, also so einen typischen Fall aus der Berufsschifffahrt, dem die Seenotretter, wie übrigens in der vergangenen Nacht auch gerade passiert, in einem schwierigen Einsatz bei vielleicht einigem Seegang geholfen haben. Ein Schiff, das festgekommen ist, das von der Brandung immer wieder auf den harten Sand geworfen wird, wo die Fischer an Bord vielleicht auch nicht wissen, wie geht das jetzt hier aus, wenn uns keiner zur Hilfe kommt. Und auch das ist wie alle Hilfeleistung durch Rettungseinheiten der DGZRS kostenlos, egal ob dabei unmittelbar ein Menschenleben gerettet wird oder nur technische Hilfe geleistet wird. Und die Grenze ist wirklich manchmal fließend. Und dann wechselt in der Berufsschifffahrt noch ein Beutel mit Granat, so nennt man die Nordseekrabben hier an der Küste, den Besitzer. Und dann sitzen die Seenotretter abends mit ihrem Schwarzbrot dabei und können sich etwas Gutes tun und selbst gepulte Krabben essen. Und dann guckt man vielleicht mal in den Sonnenuntergang und sinniert ein bisschen darüber nach, was man da eigentlich in der Nacht zuvor gemacht hat. Na klar, so wie solche Momente gibt's.
Ja, unter anderem vielleicht 4 Wattwanderer von der Sandbank retten. Das hat zumindest die Badische Neuesten Nachrichten berichtet im Mai 2025. Also auch das passiert. Mhm. Aber Ihre Retter oder Ihre Kolleginnen und Kollegen, die ehrenamtlich tätigen, die ja Menschen, die eben anderen Menschen auch helfen in diesen Situationen, die konzentrieren sich ja komplett auf diesen Einsatz. Die Emotionen, die kommen ja meistens erst danach. Wie fühlt es sich denn für Ihre Kolleginnen und Kollegen an, wenn Sie Menschen aus Situationen retten, in denen ja auch oft Sekunden über Leben und Tod entscheiden? Das macht doch auch was mit einem.
Ein weiser Vormann hat mal gesagt, wir können das, wir machen das. Oder mit einem anderen Satz von demselben Menschen ausgedrückt, wer soll das denn sonst machen, wenn wir das nicht machen? Oftmals ist Seenotrettung auch Familientradition in vielen Orten an der Küste. Also mein Vater war Seenotretter, mein Großvater war Seenotretter, meine Frau ist heute auch dabei. Also da ist oftmals schon der Teamgedanke in der Familie verhaftet. Und es wird gar nicht großartig gefragt, warum mache ich das einfach, sondern viele haben einen so großen Bezug auch zum Meer, dass sie auch wissen, wie das ist, auf der anderen Seite zu sein und selbst vielleicht mal auf Hilfe angewiesen zu sein. Auf See gilt das ohnehin. Es ist eine enge Gemeinschaft. Jeder, der sich auf See bewegt, weiß, wie gefährlich das sein kann und dass man schnell aufeinander angewiesen ist, auf den anderen angewiesen ist, der ja nicht unbedingt ein professioneller Seenotretter sein muss, sondern vielleicht auch ein sogenanntes Ship of Fortune, also ein zufällig vorbeikommendes Schiff, das aber dann zum Lebensretter werden kann. So eine großartige Selbstreflexion ist bei vielen unserer Kolleginnen und Kollegen gar nicht da. Aber was wir auch immer wieder hören, ist, wenn Seeleute, die das beruflich machen, sich entscheiden, irgendwann nicht mehr in der großen Fahrt unterwegs sein zu wollen und näher, heimatnäher arbeiten zu wollen, die Familie, die Kinder groß werden sehen wollen, dass man dann auf die Idee kommt, was kann ich denn Sinnvolles tun? Ich möchte jetzt nicht irgendwo einen Schreibtischjob haben oder nur in einem Hafen mit einem Boot von A nach B rumfahren. Wenn sie dann so den Sinn des Lebens suchen, kommen sie oftmals zu den Seenotrettern. Und das freut uns natürlich, dass sich das eine mit dem anderen dann verbindet. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu einer der Eingangsfragen. Die Leidenschaft, die ist natürlich auch da wieder zu spüren.
Diesen Sinn des Lebens, den suchen wir, glaube ich, alle. Und ich hatte in bisher 105 Folgen Schüchtern bis Nüchtern mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise ja auch diesen Sinn des Lebens entweder gesucht oder vielleicht auch oft gefunden haben. Deswegen finde ich das hochspannend, was Ihr Team, Ihre Kolleginnen und Kollegen dort macht. Ich kann mir aber vorstellen, dass ja dazu auch Respekt gehört. Respekt vor den Naturgewalten, da gehört auch eine Angst sicher dazu, die kann auch hilfreich sein, weil sie ja auch aufmerksam macht. Gibt es Situationen, in denen selbst erfahrene Seenotretter Angst haben?
Wie ich eben schon sagte, Angst wäre ein schlechter Ratgeber. Also ich habe noch keinen Seenotretter getroffen, der Angst hat. Dann wäre er sicherlich nicht in unseren Reihen aktiv. Aber der Respekt vor den Naturgewalten, der fährt immer mit. Also das Bewusstsein, den Fahrhebel nicht immer auf den Tisch zu legen, also weit nach vorne zu drücken, sondern es legitim zu finden, den auch zurückzunehmen und mit halber Kraft irgendwo hinzulaufen, denn man will ja auch da ankommen. Und bei lange dauernden Anfahrten auf See und lange dauernden Einsätzen kommt es manchmal tatsächlich nicht auf Sekunden an, sondern ist es legitim, etwas langsamer und noch einen Schlenker zu fahren, weil man eine Untiefe vermeidet oder weil man einer ja entgegenkommenden hohen Welle ausweicht, auf die man ja immer reagieren muss. Also immer im Blick zu haben, mit den Naturgewalten gemeinsam unterwegs zu sein, aber nicht gegen die Naturgewalten unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Seenotretter.
Ja, lieber Christian Stippeldey, ich frage das eben auch, da ich mir vorstellen kann, auf der See wirken ja Wind, Wellen, Strömung, Kälte oft gleichzeitig und die verstärken auch diese Risiken erheblich. Mit Angst meine ich, Sie tun sicherlich viel, um diese Ängste ja gar nicht aufkommen zu lassen. Stichwort Schutzausrüstung. Was habe ich denn an oder was habe ich in meiner unmittelbaren Umgebung, damit es gar nicht zu einer Gefahr kommen kann bei einem Einsatz?
Zunächst mal sind die Rettungseinheiten der Seenotretter äußerst seetüchtig. Sie sind alle Selbstaufrichter. Das bedeutet, egal wie hoch eine Welle ist, die eine unserer Rettungseinheiten auf die Seite wirft, sie können sich theoretisch sogar, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, einmal um die eigene Längsachse drehen. Also wie so Stehaufmännchen richten sie sich immer selbst wieder auf. Natürlich, wenn ein Loch in einem Rumpf ist, kann jedes Schiff sinken. Unsere Schiffe sind nicht unsinkbar, aber sie sind für Schiffe, die in diesen Grenzbereich der Seefahrt hineinfahren, bestmöglich konstruiert. Das heißt, man hat einen sehr sicheren, fahrbaren Untersatz bei sich und dann hat man, gerade richtig auch schon gesagt, eine sehr gute, moderne persönliche Schutzausrüstung und natürlich auch eine sehr gute Aus- und Fortbildung. Das Training, das muss natürlich auch immer gewährleistet sein. Wir haben eine eigene Seenotretterakademie mit einem Trainingszentrum, mit einer kleinen Trainingsflotte, mit einem Simulatorzentrum, mit einer elektronischen Lernplattform. Viele Dinge, die zusammenkommen, die dafür sorgen, dass die Seenotretter immer im Training bleiben. Zur persönlichen Schutzausrüstung gehören beispielsweise neben der Rettungsweste, die natürlich eine ohnmachtssichere Rettungsweste ist, also jemanden, einen menschlichen Körper immer so nach oben dreht, dass man mit dem Gesicht aus dem Wasser guckt, falls man ohnmächtig sein sollte, wenn man über Bord fällt. Da ist ein Sender eingebaut, sodass wir zumindest die Chance haben, einen über Bord gegangenen Kollegen, eine über Bord gegangene Kollegin wiederzufinden. Das hatte man vor 30 Jahren auch noch nicht. Das sind natürlich Entwicklungen der jüngeren Zeit. Weiterhin gehört dazu ein Überlebensanzug, der Kälteschutz bietet, sodass man, wenn man über Bord geht, dann zumindest eine längere Zeit dort aushalten kann, als völlig ungeschützt zu sein. Helme, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshandschuhe, all das, was man sonst auch so aus dem Arbeitsschutz kennt, gibt es natürlich auch für besondere maritime Anforderungen. Wir schauen da sehr genau hin, was am Markt angeboten ist und notfalls entwickeln wir etwas selber, wenn uns das nicht gefällt, weil wir tatsächlich in einem Bereich unterwegs sind, der sehr besonders ist.
Und das alles kostet viel Geld. Sie haben das schon erwähnt. Sie finanzieren sich ja ausschließlich durch freiwillige Beiträge und Spenden. Wenn ich jetzt der Meinung bin, Mensch, das hört sich alles sehr, sehr wichtig und gut an. Definitiv. Ich möchte gerne etwas spenden. Wann geht's denn los? Hilft Ihnen da schon ein Euro oder sagen Sie, Mensch, wie viel Geld brauchen Sie denn im Jahr? Ich bin jetzt Großspender. Ab wann wird's denn spannend?
Ich hatte ja eben schon das Prinzip der allseitigen Freiwilligkeit erwähnt und das spiegelt sich eben so wie im Einsatz auf See auch an Land. Die DGZS macht keine Vorgaben zu Mindestspendenhöhen oder Spendenrhythmen, sondern jeder kann selbst und von frei entscheiden, wie oft und wie viel er im Jahr spenden möchte. Die Durchschnittsspende im Jahr liegt bei etwa 100 Euro pro Person. Mhm. Aber es gibt eben auch Menschen, die spenden 50 Euro im Jahr und es gibt Menschen, die spenden 1000 Euro im Jahr. Nach oben gibt es dann natürlich auch keine Grenze. So bunt wie unsere Bevölkerung ist, so sind natürlich auch die Menschen, die sich den Seenotrettern verbunden fühlen. Und das soll eben auch jeder selbst entscheiden. Es gibt auch keine Kündigungsfristen oder sowas Garstiges bei uns, sondern wenn man das eines Tages nicht mehr machen möchte, dann hört man damit einfach auf. Und dann bekommt man vielleicht noch einmal unser Jahrbuch geschickt, wird noch einmal dran erinnert. Und das ist es dann eben auch gewesen. Aber die meisten Menschen, die sich für uns finanziell engagieren, sind uns in der Tat sehr lange verbunden, treu verbunden. Das hören wir auch immer wieder. Es spricht eine große Anerkennung, was wir in den sozialen Medien lesen, aber auch was wir in täglichen Zuschriften bekommen. Das freut unsere Rettungsleute und das ist die Motivation, ja auch immer wieder in den Sturm hinauszufahren. Ohne diese Motivation, die viele Menschen ihnen mitgeben, ich sag mal, für eine anonyme Behörde würden viele unserer Freiwilligen eben nicht so einfach in den Sturm hinausfahren. Das eine bedingt das andere.
Das glaube ich gerne. Aber was ist denn?
Sie haben, wenn ich das noch beantworten darf, Sie haben
sehr gerne
noch gefragt nach dem Jahresbudget. Wir brauchen so pro Jahr etwa 60 Millionen Euro, um den Rettungsdienst am Laufen zu halten. Wir betreiben 60 Rettungseinheiten, 20 größere mit den Tochterbooten hinten drauf. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen bei uns, der uns jetzt zuhört. Und 40 kleinere, die rein von Ehrenamtlichen, von den freiwilligen Seenotrettern gefahren werden. Und all das zu unterhalten kostet viel Geld. Wir betreiben hier in Bremen die Deutsche Rettungsleitstelle See. Das heißt, wir koordinieren hier nicht nur unsere eigenen Schiffe, sondern jedes zur Rettung geeignete Fahrzeug, solange es um Menschenrettung geht auf Nord- und Ostsee, weil das eben unsere Zuständigkeit ist, das umfänglich zu koordinieren und durchzuführen. Also hier gibt's Experten, wir haben eine eigene Werfthalle, eigene Techniker, all das kostet viel Geld. Da bin ich mit meinem kleinen Gehalt hier noch der geringste Posten. Wir haben wirklich ein sehr kleines hauptamtliches Team in der Verwaltung. Die meisten Leute, die bei uns fest angestellt sind, sind Seeleute und Techniker. Und da ist noch nicht an Neubauten gedacht. Wenn wir jetzt an neue Schiffe denken, die kosten dann so von 1 Million bis zu weit über 10 Millionen, je nachdem wie groß das Schiff ist, was wir neu bauen. Und da gibt es tatsächlich Menschen, die sich auch beispielsweise in ihrem Nachlass für uns engagieren.
Aber egal ob 1 Million, 10 Millionen, seien es 60 Millionen, wenn man sich die Summen anschaut, die jedes Jahr hin und her geschoben werden bei uns in Deutschland, in Europa, das sind 60 Millionen in meinen Augen ja wirklich nicht viel Geld für so ein wichtiges Thema.
Es zeigt sich, dass viele Menschen, die sich zusammentun und mit auch, wenn auch im Einzelfall kleinen Beiträgen, im Großen viel erreichen können.
Absolut.
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist ja eine der ältesten Bürgerinitiativen Deutschlands im ursprünglichen Sinn des Wortes. Sie ist aus der Bürgerschaft gegründet worden. Das bürgerschaftliche Engagement ist das, was uns auch heute noch trägt. Rauszufahren braucht dieses bürgerschaftliche Engagement, diese Bereitschaft, aber eben auch die Finanzierung genauso auf den Schultern der Bürgerinnen und Bürger. Man könnte das so ein bisschen, ja, wenn man das politisch ausdrücken würde, würde man das heute modern Subsidiarität nennen, ne? Also das alles selber zu machen, was man als Bürgerinnen und Bürger selber machen kann, bevor man nach dem Staat ruft. Man muss nicht nach dem Staat rufen, wenn man eine Aufgabe auch in freier Entscheidung eigenverantwortlich leisten kann.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube nur, dass der Staat viele andere wichtige Themen natürlich auch unterstützt und gerade in Ihrem Bereich, der fundamental wichtig ist für viele Menschen, die eben in diese Situation kommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, diese 60 Millionen dem Land Deutschland sicherlich nicht wehtun würden, wenn man sich andere Summen in der Relation anschaut.
Aber uns würde das wehtun, wenn Geld vom Staat dazu käme, denn wir sind überzeugt davon, dass wir unterm Strich eher weniger Geld hätten dann. Denn für viele Menschen, die uns regelmäßig unterstützen, ist dann ein Großteil der Faszination nicht mehr vorhanden. Wir hören oft den Satz, wenn der Staat euch Geld hinzugeben würde, dann würde ich nicht mehr spenden. Und diese völlige Unabhängigkeit hat eben auch den großen Vorteil, dass der Fuß der Mitsprache des Staates eben nicht in der Tür ist, sondern dass wir selbst entscheiden können, wann wir ein neues Schiff brauchen, wie das auszusehen hat, wo wir es bestellen. Wir sind an keine Ausschreibungspflichten gebunden, weil wir so unabhängig agieren können. Und das hat viele, viele Vorteile. Und es erweist sich eben auch seit über 160 Jahren, dass das System ist, was den größten Bestand hat. Über viele politische Systemwechsel und wirtschaftliche Aufs und Abs in Deutschland hinweg gibt es die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger unter demselben Namen noch heute, so wie sie am 29. Mai 1865 gegründet wurde.
Also da bin ich wirklich beeindruckt. Das zeigt ja auch das Jahrbuch. Da hat Ihr ehrenamtlicher Vorstand genau das auch in der Überschrift hier dargestellt. Unabhängig, eigenverantwortlich, heute und in Zukunft, das ist auch damit gemeint.
Genau, das hat unser Vorstand damit gemeint, ja.
Was ist denn der größte Irrtum, lieber Herr Stiepeldey, den Landratten wie meine Wenigkeit über eine Rettung, ich nenne das jetzt mal Rettung auf hoher See haben? Ich erwähne auch das ganz bewusst. Wir hatten, das kann man soweit sagen, auch ein Vorgespräch und da war es Ihnen auch wichtig, dass gewisse Formulierungen natürlich auch richtig dargestellt werden. Das kann ich komplett unterschreiben, da ich glaube, dass viele, die jetzt nicht immer mit Ihnen in Kontakt treten mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vielleicht das eine oder andere auch verwechseln.
Jetzt habe ich Ihnen so zugehört, dass ich die Eingangsfrage gar nicht mehr präsent habe.
Das tut mir sehr leid. Also ich hatte gefragt nach den größten Irrtümern. Also es gibt ja bestimmt gewisse Sachen, die man einfach nicht wissen kann als Außenstehender.
Ja, also vielleicht, dass man sich eine Rettung aus Seenot wie im Hollywood-Film vorstellt. Es kann sehr dramatisch sein, sicherlich dramatischer, als man sich das als Landratte, wie Sie es genannt haben, auch vorstellen kann. Aber meist ist es im Hollywood-Film überdramatisiert. Es ist manchmal doch etwas bodenständiger dann wie es auf See zugeht, auch wenn der Boden dann oftmals schwankt. Wenn man so an Hollywood-Filme denkt, sieht man vielleicht Seenotretter vor Augen, die beispielsweise das eigene Schiff verlassen. Das tun Seenotretter eigentlich gar nicht. Wir sind keine Rettungsschwimmer, wir sind keine Wasserretter, sondern die Seenotretter fahren mit großen Schiffen weit hinaus aufs Meer, sind selten im Küstenvorfeld unterwegs, wie Wasserrettungsorganisationen, die Strände bewachen. All das sind wir nicht. Von daher, in Filmen vermischt sich sowas manchmal etwas. Und das sind schon zwei sehr unterschiedliche Professionen, wenn man so will. Wasserretter brauchen ganz andere Qualifikationen und leisten auch einen sehr, sehr schätzbaren Dienst, aber haben eben mit Seenotrettern nichts zu tun. Vielleicht ist es das, worauf sie hinaus wollten.
Absolut. Und ich möchte vor allem auch auf die Technik nochmal zu sprechen kommen. Die hat sich ja in all den Jahren sicher auch verändert. Die Einsatzmöglichkeiten der Technik, Navigation, die Kommunikation, die Ortung, die sind wahrscheinlich deutlich präziser geworden, oder?
Ja, tatsächlich. Vor über 160 Jahren waren die Seenotretter in offenen Ruderrettungsbooten unterwegs, ohne Motor, vielleicht mit einer Hilfsbesegelung, die man aber auch nicht immer nutzen konnte, und waren oft stundenlang unterwegs, was sehr kräftezehrend und auch gefahrvoll für die Seenotretter war. Aber man musste ja dann, wenn man die eigentliche Rettungsarbeiten getan hatte, also Schiffbrüchige an Bord genommen hatte, auch noch wieder zurückrudern. Mhm. Also der Rückweg kam ja dann auch noch. Die Motorisierung der Rettungsflotte, die Anfang des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat, hat natürlich einen ersten großen Schritt zur Erleichterung und auch für mehr Sicherheit für die Seenotretter getan. Die Entwicklung des modernen Seenotrettungskreuzers mit dem bekannten Tochterboot hinten auf dem Achterschiff, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen hat und ja, sehr schnelle und gleichzeitig sehr seetüchtige Fahrzeuge hervorgebracht hat, die immer bis heute weiterentwickelt wurden, die prägt sicherlich die vergangenen Jahrzehnte. Und ja, immer mehr Technik an Bord, auch Medizintechnik, die sich weiterentwickelt hat, aber auch zusätzliche Hilfssysteme wie beispielsweise Wärmebildkameras sind an Bord gekommen, kommen an Bord. Eine Sache ändert sich aber natürlich auch nicht, und da sind wir wieder bei der freiwilligen Bereitschaft. Es braucht Menschen, die diese Technik bedienen. Mhm. Man musste damals erfahren sein, ein Ruderrettungsboot zu bedienen. Man musste den Umgang mit den Riemen kennen. Man musste gleichzeitig rudern. Man musste sehr exakt sein bei dem, was man tut. Und man muss heute erfahren sein, Technik zu bedienen. Man muss aber auch nach wie vor, trotz aller technischen Hilfsmittel, beispielsweise Navigation mit Papierseekarte, Zirkel und Kursdreieck beherrschen. Denn es kann ja mal sein, dass im Einsatz die Bildschirme dunkel werden und wir, die da draußen unterwegs sind, dann plötzlich auf ganz klassische Seemannschaft angewiesen sind.
Ja, aber da schließt sich dann die Frage an, wie kommen Sie denn an diese Menschen, an diese gegenüber? Wie erreichen Sie die?
Wie wir neue Seenotretter finden mit solchen Qualifikationen?
Ja, genau.
Ja.
Mhm.
Einerseits bei den Festangestellten sind es in aller Regel Menschen, die aus der großen Fahrt kommen, also die ihre ausgefahrenen Patente, also Schiffsführerscheine mitbringen, die große Schiffe geführt haben, denen man nicht beibringen muss, wie man ein Schiff auf See bewegt, aber die man zu Rettungsspezialisten dann macht in einer zweijährigen Qualifizierung bei uns. Wir nennen das Laufbahnausbildung. Alle werden dann auch Rettungssanitäter. Und wer gewisse Qualifikationen schon hat und in diesen zwei Jahren nicht machen muss, geht schon eher in den Borddienst. Und bei unseren Freiwilligen, das ist sind 4/5 unserer Mannschaften, da sind es eben, ja, anders als vor 50 Jahren noch, heute weniger Seeleute. Früher kam jeder zweite Seenotretter so gefühlt aus der Fischerei und war sowieso mit Seebeinen aufgewachsen und groß geworden. Und heute sind es vielleicht der Polizist, der Steuerfachgehilfe, die Bäckerin, ganz unterschiedliche landgestützte Berufe, die vielleicht in ihrer Freizeit irgendwas mit dem Wasser machen, vielleicht aber auch gar nicht, und alles klassische Seemannschaft erstmal von der Pike auf lernen müssen.
Dann haben Sie eine Leitstelle, die dann jede Meldung ernst nimmt, professionell bewertet und wahrscheinlich auch ab und zu mal schmunzelt, weil es vielleicht zunächst nicht nach einem Fall klingt, den man verfolgen sollte und sich dann aber doch ein Notfall herausstellt.
In jahrzehntelanger Erfahrung haben wir uns das Schmunzeln abgewöhnt, muss ich sagen. Mhm. Denn man kann einen Fall nie vom grünen Tisch aus beurteilen. Auch wenn es so klingt, dass das vielleicht absolut Routine ist oder etwas Vermeintliches mit einem Lacher enden könnte, dann ist man in dem Moment eigentlich schon falsch gewickelt, weil das kann man nicht im Vorhinein sehen. Es entwickeln sich manchmal kuriose Dinge wie die Sache mit dem Heißluftballon, die ich eben gesagt habe. Ja. Sowas gibt's natürlich. Aber die Deutsche Rettungsleitstelle See, die wir hier in Bremen wenige Schritte von meinem Büro entfernt betreiben, die sieht tatsächlich die ganze Bandbreite der Notrufe. Ganz spektakuläre Dinge, die meisten, die uns zuhören, werden sich wahrscheinlich daran erinnern. Vor 2,5 Jahren ist der Frachter Verity in der deutschen Bucht nach einer Kollision gesunken. Wir haben 18 Stunden lang 25 Schiffe und mehrere Hubschrauber koordiniert, bis dann schweren Herzens auch die Deutsche Rettungsleitstelle See, also wir hier entscheiden müssen, eine Suche einzustellen, was natürlich dann die letzte Hoffnung für Seeleute ist. Wenn es nach menschlichem Ermessen keine Chance mehr gibt und diese Zeit weit überschritten ist, dann muss man irgendwann auch sagen, es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Auch das gehört zu den Herausforderungen für Seenotretter, nicht jedem Menschen auf See helfen zu können.
Also die ersten Minuten nach einer Alarmierung sind entscheidend für den Einsatzerfolg, aber wie reagiert man denn auf einen Notruf, wenn man nicht weiß, wenn Ihre Kolleginnen und Kollegen die Rettungsleitstelle nicht weiß, ob man rechtzeitig ankommt?
Zunächst mal mit der unmittelbaren Hilfszusage. Über Funk ist das manchmal ganz kurz mit der Antwort, wir kommen. Ja. Es gibt auch einen Seenotretterkalender, der diesen plakativen Namen trägt. Das hat sich so ja rausgemändelt, könnte man sagen. Diese knappe Antwort über Funk, die sagt dem Gegenüber doch zu, Hilfe ist unterwegs. Natürlich können wir nicht vorhersagen, wie schnell, unter welchen Wetter- und Seegangsbedingungen wir wann vor Ort sein können. Aber dass man angekommen ist mit seinem Notruf, mit seiner Alarmierung, das ist natürlich schon viel wert und das gibt Menschen auch neue Hoffnung. Das ist im Landrettungsdienst ganz genauso. Die unmittelbare Hilfszusage, die bekommt man ja auch, wenn man die 112 wählt. Du bist gehört mit deinem Notruf und jetzt wird alles getan. Jetzt kümmern sich Profis darum, dir zu helfen.
Und viele Angehörige teilen auch diesen Stolz, dass ihre Angehörigen eben ehrenamtlich tätig sind, wissen aber natürlich auch um die Risiken. Wie erklärt man seiner Familie, dass man freiwillig bei Sturm aufs Meer hinausfährt?
Von Seenotretterinnen und Seenotrettern höre ich immer wieder, dass das mitgetragen wird einerseits von den Familien, nicht nur von Frau und Mann, sondern auch von den Kindern ja, die ja nötigenfalls, wenn es nachts losgeht oder in den Sturm hinausgeht, dann auch zu Hause bangen. Für die Freiwilligen ist das manchmal sogar eine, ja, ich will nicht sagen Last, aber eine größere Herausforderung als für die Festangestellten. Denn unsere festangestellten Seeleute, die haben 14 Tage Dienst an Bord und dann sind sie wieder anschließend 14 Tage bei den Familien. Das heißt, wenn die 14 Tage von zu Hause weg sind, dann sind sie sowieso weg. Und dann weiß die Familie gar nicht, sind sie jetzt im Einsatz oder haben sie nur Wache im Hafen an Bord. Für die Freiwilligen ist das, wenn die Alarmierung reinkommt, für die ganze Familie in der Regel in dem Moment ja zu spüren. Jetzt geht's los, also nochmal viel unmittelbarer zu spüren.
Und da hat die Sicherheit der Besatzung auch bei allen Einsätzen höchste Priorität. Gibt es Momente, in denen Retter selbst gerettet werden müssen?
Ja, die hat es immer wieder gegeben in unserer Geschichte. Auf der Habenseite stehen in den 161 Jahren über 87.000 Gerettete, also Menschen, die tatsächlich aus Lebensgefahr oder aus gefährlichen Situationen befreit wurden. Weitaus mehr haben wir geholfen in dieser Zeit. Die Statistik haben wir gar nicht vom ersten Tag an geführt. Aber wenn wir jetzt mal nur die kritischen Fälle nehmen, dann sind das schon ja fast eine Großstadt Einwohner, die Seenotretter gerettet haben und ihnen das Leben gerettet haben. Auf der anderen Seite stehen aber auch 45 Kollegen, die an Bord waren und aus dem Einsatz nicht lebendig zurückgekehrt sind. Das ist relativ wenig über so lange Zeit, aber diese Fälle ziehen sich über alle Generationen, bis in die jüngste Zeit hinein. Glücklicherweise ist es schon gut 30 Jahre her, dass die letzten beiden Seenotretter im Einsatz auf See geblieben sind.
Dann wollen wir mal hoffen, dass es noch viele, viele Jahre dauert, bis sich dieser schlimme Fall dann doch vielleicht irgendwann wiederholt.
Das hoffe ich auch, ja.
Ja, die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, die haben Sie mir auch schon beantwortet, aber auch das möchte ich nochmal an der Stelle erwähnen. Was passiert, wenn jemand gerettet wird und die Rechnung nicht bezahlen kann? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, es gibt keine Rechnung.
Richtig, die Hilfeleistung durch Rettungseinheiten der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist immer kostenfrei. Die meisten Menschen wissen, wie wir finanziert sind oder sie erfahren es dann. Das heißt, es gibt maximal eine Bitte nach einer einfachen technischen Hilfeleistung, wenn kein Leben bedroht war, gibt es eine Bitte, eine Spendenbitte. Ich sag's mal ganz plakativ, es wird vermittelt, jede Schiffsbewegung ist mit Kosten verbunden. Überleg doch bitte, inwiefern du dich an den Kosten, die wir jetzt gehabt haben, weil wir dir helfen konnten, weil wir vielleicht auch einen Sachwert geborgen haben, dein Schiff eingeschleppt haben, wie du dich daran beteiligen kannst. Und diese Bitte zeigt sich, wird immer sehr gut aufgenommen und eher noch nach oben aufgerundet. Also werden oft gefragt, was soll ich denn geben? Da antworten wir wenig drauf, weil das natürlich auch von Schiff zu Schiff unterschiedlich ist. Ein großes Schiff, das zur Hilfeleistung kommt, hat andere Betriebskosten als ein kleines Schiff. Das muss schon jeder selbst entscheiden. Und es wird aber eher reichlich gegeben, weil Menschen dann unmittelbar natürlich auch die Hilfe der Seenotretter erfahren haben und gespürt haben, ja, warum es so wichtig ist, dass es uns gibt.
Warum es sie gibt, glaube ich, haben wir nach den knapp 40 Minuten heute hoffentlich alle verstanden. Aber lieber Christian Stiepel, da wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe noch zwei Fragen an Sie. Mhm. Was können denn Menschen von Seenotrettern fürs eigene Leben lernen? Ich meine damit jetzt nicht, also weniger die Prinzipien oder Verantwortung übernehmen, als Team handeln. Das, glaube ich, ist vielen klar. Aber gibt es noch irgendetwas, was Sie uns allen mitgeben möchten?
Also die Seenotretter wollen sicherlich nicht schulmeisterlich um die Ecke kommen und sagen, die Gesamtgesellschaft soll sich so organisieren, wie wir das getan haben. Für unseren Bereich ist diese freiwillige, unabhängige, eigenverantwortliche Organisations- und Finanzierungsform das Optimum. Da sind wir auch nicht alleine in Europa, sondern das ist europaweit vorherrschend, dass das so organisiert ist, auch in unseren Nachbarländern. In Deutschland ist eben die Besonderheit, dass wir auch zuständig sind und eben die Rettungsleitstelle See selbst betreiben. Das ist nochmal eine Besonderheit. Ich antworte auf die Frage mal so, wie ich meinen Kindern antworten würde, denn ich versuche denen auch zu vermitteln, welche Werte diese Freiheit, Sicherheit, Gemeinschaft, die großen Werte, die die Seenotretter tragen, welche Werte vielleicht auch im persönlichen Leben wichtig sein können. Und einen Wert, und da schließt sich auch schön der Kreis zu einer Eingangsfrage, haben wir ja schon ganz zu Beginn gesagt, Teamarbeit. Das ist auch in einer Familie wichtig. Auch da ist man alleine nicht so stark wie gemeinsam. Und manchmal ist es eben auch in einer Familie ganz gut, sich ein bisschen kleiner zu machen, als man sich gerade fühlt, um das Ziel zu erreichen. Und das habe ich ja eben auch schon gesagt, das ist auch für Seenotretter wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Naturgewalten immer stärker sein werden als der Mensch.
Ja, also es geht vor allem um Verantwortung, Teamgeist, Technik, Mut und vor allem um die Menschen, die bereit sind, auch anderen in ihrer schlimmsten Stunde zu helfen.
Ja, das Letzte könnte man vielleicht mit dem Wort Selbstlosigkeit beschreiben. Ne? Also ich will nicht sagen, zu allerletzt an sich selbst zu denken. Seenotretter müssen auch zu Beginn des Einsatzes an sich denken. Safety first, also die eigene Sicherheit, geht natürlich vor, um anderen überhaupt helfen zu können. Aber sich ein Stück weit zurückzunehmen und selbstlos unterwegs zu sein und nicht zu fragen, was habe ich davon, wenn ich jemandem anderen helfe, sondern dem Menschen da draußen die helfende Hand zu reichen, den man ja in der Regel nicht kennt. Das sind ja Unbekannte, denen man die helfende Hand reicht, wie es ja auch anderen Rettungsdiensten geht. Das hat Otto Ernst vor weit über 100 Jahren in seiner Ballade Nisrandas, die vielleicht auch viele kennen, über den Urtyp des Seenotretters ganz gut auf den Punkt gebracht. Nisrandas, der ja seinen eigenen Bruder rettet, entgegen dem Rat der Mutter, die sagt, dein Vater ist schon auf See geblieben und dein Bruder ist verschollen, jetzt fahr du nicht auch noch. Und Nisrandas sagt, und seine Mutter? Und rettet dann seinen eigenen Bruder da draußen.
Und wer nach diesem Podcast heute noch mehr sehen möchte, es gibt auch eine ARD-Doku-Serie, die hat ihre Arbeit sehr gut dargestellt. Es gibt seit Anfang 2026 bereits die zweite Staffel dieser
Serie. Die dritte wird gedreht gerade. Ja. Ja,
das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie geht es denn weiter? Sie sind ja wahrscheinlich da auch eingebunden in die Dreharbeiten.
Ja, 16 Folgen sind tatsächlich online in der ARD-Mediathek. Jede Folge ist anders, ganz, ganz unterschiedliche Folgen. Auch die schweren Schiffsunglücke, von denen wir eben gesprochen haben, sind durch großes Reporterglück, waren Kameras auch bei diesen Einsätzen an Bord, sind dort nachzuerleben. Auch die Beschwernisse, auch für Seenotretter dann eine große Suche einzustellen, das ist sehr einfühlsam geschildert worden. Es gibt in diesen Folgen keinen Offsprecher, sondern die Seenotretter erzählen selbst, was sie dort tun, in sogenannten abgesetzten Interviews, die immer dazwischen geschaltet sind. Also das kann man nur empfehlen, auch in die alten Folgen, sie sind ja noch gar nicht alt, sind erst anderthalb Jahre online sozusagen, nochmal reinzuschauen. Ja. Und die dritte Staffel wird gerade gedreht. Da kann ich natürlich noch nicht spoilern, weil wir kaum was bisher wissen, was dort gedreht worden ist und die Dreharbeiten noch viele Monate jetzt in diesem Jahr noch weiterlaufen werden. Die Veröffentlichung ist wahrscheinlich wieder für den Jahreswechsel vorgesehen. Was soll man sich wünschen für die dritte Staffel? Wir wünschen uns natürlich nicht, dass Einsätze passieren. Der beste Einsatz ist immer der, der möglichst gar nicht gefahren werden muss, sagen wir. Aber die ersten beiden Staffeln haben gezeigt, dass es auch so spannend bleibt.
Ja, vielleicht wünschen wir uns ein Happy End für alle Beteiligten.
Das wünschen wir uns in jedem Fall. Dem schließe ich mich gerne an.
Lieber Christian Stiepeldey, letzte Frage an Sie heute. Stellen Sie sich vor, Sie stehen heute Abend, morgen Abend am Hafen, Sie blicken auf die Nordsee. Was bedeutet Ihnen dieses Meer ganz persönlich, Ihnen und vielleicht auch Ihrer Familie?
Na, ich sag mal so, in meiner Kindheit war das Meer Erholungsort, so wie es für viele unserer Förderinnen und Förderer der Fall ist, die es vielleicht ein oder zweimal im Jahr sehen und sonst mit den Nachrichten der Seenotretter vielleicht die eigene Sehnsucht nach dem Meer aufrechterhalten. Inzwischen ist das Meer natürlich für mich Arbeitsort geworden. Ich bin oftmals mit Journalistinnen und Journalisten auf See unterwegs und lerne von unseren Seeleuten immer Neues und vermittle es Medien auf der anderen Seite. Also von daher, ich will nicht sagen, habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Meer, das klingt so negativ, aber ich habe natürlich ein doppeltes Verhältnis zum Meer. Wenn ich Urlaub mache, dann fahre ich ganz bewusst ans Meer, dort, wo es keine rot-weißen Schiffe gibt. Denn hier an der Küste läuft man ja dann doch jemandem Bekannten mal immer wieder über den Weg. Da weiche ich dann doch woanders hin aus. Aber man guckt natürlich trotzdem, auch wenn man im Urlaub ist, guckt man nach dem, was die Kolleginnen und Kollegen in einem anderen Land tun. Denn auch das ist etwas sehr Schönes, eine große Familie, die Seenotretter weltweit, egal wo man hinkommt, wenn man sagt, wo man in Deutschland arbeitet, dann ist man, ja, wird man so aufgenommen, als würde man sich schon lange kennen und dazugehören. Es ist ja in der Regel so, dass je Staat nur eine einzige Organisation für diese Arbeit zuständig ist. Sodass es da auch kein Konkurrenzdenken gibt, sondern ein ganz tolles Miteinander und erst recht mit unseren Nachbarstaaten haben wir dann ständigen Austausch auf allen Ebenen, im Rettungsdienst, in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist immer toll zu spüren und das ist auch etwas von diesem besonderen Teamgeist, der die Seenotretter ausmacht.
Also, dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft vor allem natürlich Gesundheit, Ihren Kolleginnen und Kollegen immer glückliche Einsätze und vielleicht zieht es Sie auch mal in die Berge, in den Urlaub. Auch der Süden Deutschlands soll sehr schön sein, nicht nur die Nordsee und die Ostsee.
Ich war durchaus schon da, ich habe mal davon gehört, ja.
Das ist schon mal gut, das beruhigt mich ein bisschen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles denklich Gute und danke Ihnen sehr für dieses sehr offene und vor allem sehr professionelle Gespräch. Man merkt, Sie sind da auch im Thema drin, Sie können auf alles, auf jede Frage eine Antwort finden. Das gefällt mir immer, wenn Menschen mit so viel Engagement auch bei der Arbeit dabei sind. Alles erdenklich Gute, lieber Christian Stipeldey.
Ganz vielen Dank für diese vielen guten Wünsche und für das große Interesse an unserer Arbeit auf Nord- und Ostsee.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.